Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
Hallo liebe Volley Talk Hörer, es ist wieder Zeit für eine neue Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts.
Ja, bitte, bitte.
Wir biegen gerade so wirklich auf die Zielgerade vor dem Pokalfinale ein und wir, das sind natürlich Daniel Hör und Kathi Hosser. Hallo Daniel, schön, dass du wieder hier bist.
Hallo Kathi, ich freue mich und ich bin schon so ein bisschen voller Vorfreude. Am Wochenende hatten wir schon mal einen Vorgeschmack auf das DVV Pokalfinale mit Potsdam gegen Schwerin. Wir reden schon seit Wochen drüber, es tut uns leid, liebe Hörer. Aber dieses Spiel hat mich nochmal so ein bisschen gepackt und nochmal ein bisschen Feuer ausgelöst, weil da war vieles, vieles drin und darüber werden wir natürlich sprechen. Aber nicht nur darüber, wir haben einige kontroverse Themen im Gepäck. Es lohnt sich also heute wirklich.
Ja, also ihr wisst ja, Pokalfinale, ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, das ist so ein bisschen schon untertrieben, übertrieben.
Übertrieben, ja. Übertrieben. Ich musste kurz die Stirn runzeln gerade.
Ja, ich dachte, ich habe dein Gesicht gesehen, dachte so, falsch. Nicht übertrieben, wenn man sagt, das ist das Spiel der Spiele im Volleyball. Weil man normalerweise vor dieser Riesenmenge an Zuschauern der SAP Arena ist, das haben wir alles dieses Jahr nicht, aber trotzdem ist es sportlich so spannend wie nie.
Definitiv.
Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern wollen wir ein bisschen drauf schauen und schon euch auch ein bisschen das Gefühl vom Pokalfinale mitgeben. Das machen wir zum einen natürlich mit unserem Stargast, den wir wie immer im Fokus stehen haben in unserem Podcast. Das ist Dirk Westphal von den Netzhoppers. Ein Urgestein, sage ich jetzt einfach schon mal.
Ja, absolut. Das kann man sagen.
Vor allem des deutschen Volleyballs, wenn man es so will.
Ja. Und des iranischen.
Ja, das war tatsächlich ein Punkt in der Vita, die wir noch nicht so oft hier vorweisen konnten, dass wir einen Spieler haben, der schon Erfahrung im Iran gesammelt hat. Aber du hast es angesprochen, es war einiges los. Das Topspiel Schwerin gegen Potsdam, ich nenne es ja das Warm-up. Ich glaube, das ist aber verboten, wenn ich das nochmal.
Ja, das hören Sie nicht gerne. Angeblich ist das Pokalfinale noch bei keinem in den Köpfen gewesen.
Natürlich nicht.
Vor dem Spiel.
Bei mir schon, aber ich habe auch nicht auf dem Feld gestanden.
Richtig, ja.
Und wir wollen über die Champions League reden. Da gab es gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, überraschende Nachrichten und vor allem überraschende Bilder, die wir da teilweise gesehen haben. Darüber wollen wir auch sprechen. Aber Ehre wem Ehre gebührt, der Gast ist bei uns der Star.
So ist es.
Und dem wollen wir jetzt auch erstmal unser Hauptaugenmerk widmen und freuen uns sehr auf Dirk Westphal, den WM-Dritten von 2014, den Außenangreifer der KW Netzhoppers Bestensee. Habe ich es richtig gesagt?
Netzhoppers KW Bestensee.
Entschuldigung.
Ich glaube, er kann es dir verzeihen.
Ich übe nochmal bis zum Pokalfinale.
Alles klar, so machen wir es. Also dann schalten wir mal nach Berlin, würde ich sagen, oder?
Jawohl. Dann begrüßen wir jetzt ganz herzlich Dirk Westphal in der Leitung. Hallo Dirk.
Ja, hallo. Freut mich, bei euch zu sein.
Also erstmal nochmal Entschuldigung, dass ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen in Brandenburg. Du konntest es ja hoffentlich direkt richtig aussprechen, als du dich 2018, 2019 dafür entschieden hast, von Düren hinzuwechseln. Kannst du uns mal sagen, was so ein bisschen der Beweggrund war, warum du dir die Netzhoppers ausgesucht hast? War es auch so ein bisschen zurück in die Heimat?
Ja, total. Also es war, glaube ich, in meinem, weiß ich nicht, 13 Jahren als Volleyballprofi bis zu dem Zeitpunkt irgendwann an der Zeit auch mal wieder nach Hause zu kommen. Ich hatte meiner Familie über die Jahre viel abverlangt, immer irgendwo auf Achse zu sein und nie richtig irgendwo sesshaft zu werden. Und nee, dann war es einfach irgendwo an der Zeit, dass man im hohen Volleyballalter dann halt in der Richtung Heimat geht. Und ja, mit den Netzhoppers habe ich halt glücklicherweise auch einen Verein, der im direkten Umfeld von Berlin dann ihre Spielstätte hat oder seine Spielstätte hat. Und von daher war das eine sehr gute Option. Ist ein sehr aufstrebender Verein mit einer interessanten Vision und die haben mich dann dafür begeistert und dann wusste ich, okay, hier kann ich mithelfen, eine coole Sache aufzubauen und das war eigentlich so der Grund dann, warum es dann in Richtung Heimat ging.
Deine Weltreisen werden wir gleich noch ausführlich besprechen. Du sagst gerade schon, was aufbauen bei den Netzhoppers. Das ist ein Traditionsstandort. Dann würde ich direkt daran anknüpfen. Wie hat sich das dann verhalten die letzten Jahre? Bist du zufrieden mit dem, was du mit hast aufbauen können? Und wie war die Entwicklung die letzten Jahre?
Wie in jeder Entwicklung ist Entwicklung nicht immer kontinuierlich und immer nicht geradlinig. Also gerade jetzt auch mit der Corona-Pandemie, denke ich, haben wir auch ein, zwei Rückschläge verkraften müssen. Gerade so im Bereich Budget, aber ich glaube, dass wir, wenn man uns mit den anderen Mitkonkurrenten in der Liga vergleicht, da ich denke, ganz humanen Cut da hinnehmen konnten und eigentlich ganz glimpflich aus der Situation rausgekommen sind. die Entwicklung ist, glaube ich, doch da und auch erkennbar. Also gerade, ich denke, dieses Jahr haben wir nochmal einen großen Schritt in Richtung Professionalität gemacht und auch einen großen Schritt in Richtung den sportlichen Ambitionen, die wir halt haben, die auch zu erreichen. Also ich denke gerade jetzt auch mit dem Erreichen des Pokalfinals, ja, sind wir halt dahin gekommen, dass wir mehr an Bedeutung gewinnen wollen in der Region, aber auch in der Volleyball-Bundesliga, dass wir, ja, ich glaube, jetzt immer mehr ernst genommen werden für jeden Gegner. Ich denke, mit Zuschauern ist es bei den Netzhoppers in der Landkost-Arena nicht einfach zu spielen. Und ja, dieser Respekt einfach, den wir uns über die letzten Jahre erarbeitet haben und der uns auch mit Erfolgen im Prinzip rechtfertigt, dass man uns Respekt entgegenbringt, das ist schon der erste Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen. Und ja, wenn man auf die Vision anspricht, wollen wir halt irgendwann mittelfristig auch mal international spielen. Also das ist, glaube ich, so eine Sache. Jetzt über 14 Jahre sind die Netzhoppers in der Bundesliga mit einem Ausnahme, sag ich mal, wo man in die zweite Liga gegangen ist. Aber in den Jahren war es halt immer doch kontinuierlich solide, irgendwie immer zwischen 8 und 9. Und ja, jetzt wollen wir halt in mittelfristigem Hinblick dann halt auch europäisch spielen und wollen halt dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen.
Du sagst international spielen auf mittlere Sicht. Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber du gehörst zur 29-Plus-Generation bei den Netzhoppers. Mittelfristig dann auch mit dir in Spielerfunktion oder wie ist da dein Call?
Muss man sehen, wie das mein Körper mitmacht. Also momentan fühle ich mich noch imstande, der Mannschaft zu helfen und fühle mich eigentlich auch so noch gut. Mein Körper macht mit, technisch und taktisch kriege ich das auch noch vom Kopf her ganz gut hin. Also von mir aus habe ich immer gesagt, ich gucke von Jahr zu Jahr und ich möchte natürlich auch keinem Verein zumuten, mich irgendwie längerfristig zu binden und dann irgendwie 3 Jahre einen sportinvaliden Spieler dann auf der Bank zu haben. Von daher sind wir da, glaube ich, in einem ganz guten Agreement gekommen, dass wir das von Jahr zu Jahr neu entscheiden. Und am Ende ist halt ganz klar, dass mir Volleyball sehr viel Spaß macht und solange man irgendwie den Beruf, den man liebt und zu dem man eine Passion entwickelt hat, ausüben kann, dann sollte man sich sehr gesegnet fühlen und meiner Meinung nach auch so lange wie möglich dann ausführen.
Und am Ende, unverhofft kommt oft, ich hätte vor der Saison jetzt nicht unbedingt gedacht, ohne euch zu nahe treten zu wollen, dass ihr im Pokalfinale steht. Also manchmal überholen sich die Ereignisse ja auch selber. Hättest du das gedacht, als du noch zu den Netzhoppers gewechselt bist, dass du nochmal im Pokalfinale spielen wirst?
Also ich denke, du bist nicht der Einzige, der uns das nicht zugetraut hat. Und es kam halt sehr überraschend. Und ja, ob man das jetzt gedacht hätte, wahrscheinlich eher nicht. Das Schöne am Pokal ist eigentlich, ist der Wettbewerb, der am einfachsten zu gewinnen ist, weil man am Ende nur 4 Spiele in Folge gewinnen muss und dann ist auf einmal Pokalsieger. Ist halt deutlich schwerer, als irgendwie deutscher Meister zu werden. Von daher, ja, wie gesagt, ab und zu ist man selbst überrascht, wie schnell man erfolgreich sein kann und wie schnell das dann geht, dass man auf einmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit für die Leistung, die man hat oder macht, dann bekommt. Und von daher sind wir da mega happy und ein bisschen überrascht, aber auch motiviert mit den Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, die da auch mit denen dann umzugehen. Und für die Spieler ist es natürlich einmalig.
Und das, wenn man in der Auslosung auf die BA Volleys trifft im Viertelfinale. So schnell kann es gehen, dass man dann auch mal den großen Bruder aus Berlin raushaut. Du hast schon angesprochen, in der Landkost Arena sind die Fans ein wichtiger Bestandteil, um auch unberechenbar zu sein. Pokalfinale war auch immer so ein Punkt, wo man davon geschwärmt hat, so viele Fans vor Ort zu haben. Jetzt habt ihr ausgerechnet die Variante erwischt, wo es das Pokalfinale Light ohne Fans geben wird. Macht das einen ein bisschen traurig oder ist man da trotzdem genauso motiviert, weil es geht um den gleichen Titel?
Ja, also motiviert ist man, ob mit oder ohne Zuschauer, immer. Wie gesagt, weil es geht halt um den Titel und ist halt für die Netzhoppers auch die erste Chance, einen nationalen Titel zu gewinnen. Von daher wissen wir um die Bedeutung des Spiels und sind da auch einfach mega motiviert, diesen Titel dann auch wahr werden zu lassen. Das mit den Zuschauern ist so ein bisschen so zweischneidiges Brett. Also klar hätten wir ganz gerne irgendwie vor 14.000 Leuten da performt und hätten probiert, die Leute da mit unserem Spiel zu begeistern. Das ist natürlich für viele, die jetzt lange bei den Netzhoppers spielen, eigentlich so eine Geschichte, die halt wahrscheinlich nicht so oft in ihrem Leben vorkommen wird. Ne? Also ich meine, ich hatte zum Glück schon mal das Vergnügen, so eine Zuschauerzahl mitzuerleben und auch vor so einer Zuschauerzahl dann zu spielen. Aber ich denke, für viele alteingesessene Zoppers ist das halt so eine einmalige Chance. Von daher ist das auf der einen Seite schon sehr schade, dass wir das nicht erleben dürfen in dem Umfang, wie es die letzten Jahre war. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, wenn man da ganz logisch rangeht, weiß ich nicht, ob wir in Berlin 3-2 gewonnen hätten, wenn die Halle mit 5000 Zuschauern voll gewesen wäre. Von der einen Seite, genau, ist es dann halt irgendwie schade, aber auf der anderen Seite, glaube ich, spielt uns dieses ohne Zuschauer spielen gerade dieses Jahr auch ein bisschen in die Karten. Und hilft uns auf jeden Fall halt auch so Sensationssiege zu erlangen wie bei den BR Volleys. Ich denke, unter normalen Umständen hätte man das nicht irgendwie erwarten können und wäre das auch, glaube ich, am Ende so nicht passiert, wie es passiert ist.
Wir versuchen uns natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Blick in die Glaskugel, werden auch nach dem Gespräch natürlich auch über das Finale der Frauen sprechen, wo wir 5 Sätze, das kann ich vorwegnehmen, mit Sicherheit erwarten bei Potsdam gegen Schwerin. Und ich meine, euer Weg ins Finale war ja auch dramatisch. BR Volleys angesprochen, im Viertelfinale ausgeschaltet, unfassbar dramatisch gegen Herrsching, dann im Halbfinale. Auf der anderen Seite Frankfurt auch im Tiebreak gegen Friedrichshafen in Friedrichshafen. Also das Finale verspricht ja Drama, Tiebreak-Drama ohne Ende. Was erwartet ihr denn vom Finale und wie blickt ihr jetzt vielleicht schon darauf, aus sportlicher Sicht, darauf hin?
Wie du gesagt hast, ich erwarte da ein sehr, sehr enges Spiel. Denke, beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie guten Volleyball spielen, aber beide Mannschaften haben auch ganz klar gezeigt, dass sie nicht immer konstant guten Volleyball spielen können. Von daher erwarte ich ein sehr wellenförmiges Finale in den einzelnen Performances der Mannschaften. Was ich denke, am Ende wird es wieder auf ein sehr, sehr enges Spiel mit vielen engen Situationen hinauslaufen. Und wie gesagt, der Blick in die Glaskugel, so ist es, glaube ich, für uns auch. Wir müssen einfach, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute hoch konzentriert sein müssen. Das wird dann am Ende der entscheidende Faktor sein, glaube ich, das Mentale.
Ihr habt vor dem Pokalfinale, also Aufnahmetag ist heute Dienstag, ihr habt am Mittwoch noch ein Spiel und dann auch noch am Samstag gegen Berlin 2 Spiele, also noch vor dem Pokalfinale. Da ist natürlich der Kopf noch nicht komplett in Mannheim. Trotzdem hat man ja sowas bestimmt auch im Hinterkopf. Wie geht man in solche Spiele rein, gerade auch gegen Berlin, wo man, normalerweise sich vielleicht nicht so viel ausrechnet, aber ist das vielleicht auch gerade nochmal ein Test, auch so das Nervenkostüm ein bisschen auszutesten?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, unser Fokus liegt eigentlich momentan auf der Bundesliga, weil wir haben in einem sehr engen Mittelfeld noch echt zu kämpfen, um in die Playoffs zu kommen, und das ist ja auch ein weiteres Ziel der Netzhoppers, einfach auch eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu haben, erstmal für sich für die Playoffs zu qualifizieren, aber dann auch eine gute Ausgangsposition zu haben. Von daher ist unser Fokus momentan auf HCO, das sind wichtige 3 Punkte. Die Jungs haben in letzter Zeit gut gespielt und von daher müssen wir da echt gucken, dass wir die 3 Punkte da einfahren. Und ich denke, nach dem VCO-Spiel wird dann tatsächlich der Fokus mehr aufs Pokalfinale gerichtet sein. Wie du gesagt hast, Berlin wird ein Spiel werden, wo wir vielleicht nicht 100% geben werden, um da tatsächlich dann siegreich vom Spielfeld zu gehen. Ich denke, da werden wird viel durchrotiert werden, dass alle Spieler nochmal probieren, in den Rhythmus zu kommen, dass wir auch vielleicht Leute ein bisschen schonen, die ein oder anderen Wehwehchen haben. Ich denke, das wird passieren am Samstag, wie gesagt, nach dem VCO-Spiel wird dann der Fokus komplett auf dem Pokalfinale liegen.
Ja, und der VCO ja auch nicht zu unterschätzen, muss man sagen, den ersten Sieg der Liga jetzt eingefahren gegen Unterhaching. Ja. Dann in Herrsching einen Satz gewonnen, also die sind auch auf einem aufsteigenden Ast. Schauen wir mal so ein bisschen vom Pokalfinale Richtung Karriere des Dirk Westphal. Du hast einiges mitgemacht, du hast einige Länder erlebt, du hast absolute Höhepunkte sportlich gehabt mit der Nationalmannschaft. Wo würdest du das Pokalfinale einordnen?
Gute Frage. Pokalfinale ist schon echt was Besonderes, weil nicht, weil es das Pokalfinale ist, sondern einfach, dass wir es erreicht haben mit der Mannschaft und mit dem Verein. Ich denke, das ist das Besondere dahinter und eigentlich auch so diese, ja, gerade dieser Punkt, dass keiner an uns geglaubt hat und niemand uns irgendwie auf der Rechnung hatte. Wir sind ja auch die einzige Mannschaft, die über 3 Spiele gehen musste. Wir haben ja den Vizepokalsieger vom letzten Jahr mit Düren geschlagen. Wir haben den Pokalsieger letztes Jahr mit Berlin geschlagen und dann in Herrsching geschlagen. Gerade diese Dramaturgie, das unser Road to Mannheim war halt ja was ganz, ganz Spezielles. Und von daher ist für mich dieses Erreichen des Pokalfinales ja eigentlich, glaube ich, nach der Bronzemedaille bei der WM mein zweites großes Highlight in meiner Volleyballerkarriere. Wie jetzt das Pokalfinale an sich, welchen Stellenwert das einnimmt, das wird sich wahrscheinlich dann am 28. entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Aber allein schon der Weg dahin und das Erreichen des Pokalfinals ist ja für mich eine Sache, die ich nie vergessen werde in meinem Leben, und war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ja.
Auf die Bronzemedaille wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Vorher aber eine Sache, wo wir uns im Vorfeld schon unterhalten haben, so wenn wir auf deine Vita gucken, wir finden das, die Station im Iran irgendwie super spannend, und du äußerst dich ja auch sehr positiv über die Zeit. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie so der Stellenwert von Volleyball im Iran ist und wie du dich da gefühlt hast?
Ja, gerne. Also Volleyball ist halt eigentlich die Sportart Nummer 1 im Iran, ne? Also die Spieler, die einheimischen Spieler sind da ja, wie Lokalhelden, werden auf der Straße erkannt, sind von morgens bis abends im TV zu sehen und ja, genießen einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und egal, ob die Nationalmannschaft jetzt irgendwie gerade Universiade spielt, die halt in Deutschland oder in anderen Ländern halt vielleicht einen sehr, sehr geringen Stellenwert hat, ist das für die ja wie ein Sieg bei den Olympischen Spielen oder so, ne? Also es ist ein sehr, sehr volleyballverrücktes Land, sehr positiv besetztes Land im Sachen Volleyball. Ja, und ich kann halt immer wieder erzählen, dass gerade die Menschen, die ich da kennengelernt habe und kennengelernt durfte, sind sehr, sehr hilfsbereite, nette Menschen, die sehr, sehr wissbegierig sind und ja, die ein ganz, ganz warmes Herz haben. Und das hätte ich so nicht erwartet, bevor ich in den Iran gegangen bin, dass ich das so erleben darf. Und ja, von daher war das eine sehr schöne Erfahrung und würde ich immer wieder aufs Neue machen.
Die Länder in Südwestasien sind ja auch bekannt für ausgefallene Systeme, sage ich mal, Sportsysteme. Moritz Fürster hat beim Hockey erzählt, mal, dass da werden Spieler quasi ersteigert sozusagen in einem Ligasystem. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Varianten. Was ist denn an der iranischen Liga? Vielleicht gibt es da eine Besonderheit oder worin unterscheidet sie sich vielleicht noch von anderen Ligen? Gibt es da irgendwas, was da grundlegend anders ist auch?
Ja, also es gibt ein paar Sachen. Jetzt so, dass man Spieler steigert, eher weniger. Aber die Höhe ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, ne? Also Iran ist ja sehr hoch gelegen. Was halt das Spielen in der Höhe, glaube ich, jeder, der das mal irgendwie erleben durfte, ist halt schon komplett anders, ne? Also 90% der Aufschläge sind halt Flirtaufschläge, weil ein Sprungaufschlag in der Höhe nicht so richtig greift. Und ja, es ist sehr, sehr schwer, den Ball mit einem Rotationsaufschlag dann ins Spielfeld zu bringen, ne? Oder einen schnellen Aufschlag. Von daher wird halt relativ viel Float aufgeschlagen. Aber es gibt einen in Amol, das ist am Kaspischen Meer, das ist halt relativ flach gelegen. Und da kann man halt Volleyball spielen, wie man es halt hier aus Mitteleuropa kennt. Und das ist dann ganz witzig, weil in der Halle können dann alle auf einmal ihren Sprungaufschlag auspacken und dann wird dann da auf den Ball geholzt, was das Zeug hält. Und das ist immer auch ganz witzig zu sehen, dass man halt irgendwie auch guckt, wo spielt man gerade. Und wie kann man tatsächlich taktisch aufschlagen oder mit welchem Aufschlag kann man da performen? Das habe ich auch noch nicht so richtig in anderen Ländern erlebt. Das war auch was Besonderes. Ja, ansonsten ist, glaube ich, so die Fankultur oder ja auch so gerade dieser Patriotismus, der da auch in den einzelnen Regionen und der Konkurrenzkampf zwischen den Städten ist da sehr, sehr groß. Und das war auch sehr, sehr interessant. Also mit welchem Herzblut und mit welchem Kampfgeist selbst die Fans dann ihre Mannschaft anfeuern. Und ja, das ist, ich sag mal, in Europa hat man ja eher so den Zuschauer als Fan dann da. Und das sind halt richtig, richtig, ja, Ultras will ich jetzt nicht sagen, aber doch Leute, die mit sehr viel Passion da ihre Mannschaft voranpeitschen. Und das war auch so eine Sache, die ich aus Europa eigentlich nicht so richtig kenne.
Vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit Griechenland, wo wir ja schon mal was gehört haben, wo es ja auch sehr patriotistisch zugeht. Würdest du dann auch so würdest du dann auch sagen, dass du da am meisten gelernt hast? Oder hast du vielleicht bei einer anderen Auslandsstation noch viel mehr mitgenommen als im Iran, vielleicht auch aus sportlicher Sicht?
Ja, also aus sportlicher Sicht würde ich sagen, war der Iran jetzt bedingt wertvoll für meine Entwicklung. Aber ich denke, das hat mich einfach viel, viel mehr als Mensch dann geformt, gerade in so einem Land zu leben, ja, deren kulturelle Ausrichtung jetzt nicht die meine ist. Das war, glaube ich, in diesem Land klarzukommen und sich dort zu bewegen und ja auch keine Menschen irgendwie zu nahe zu kommen oder zu verletzen mit vielleicht der unbedachten Äußerungen oder Tätigkeiten. Das war so eine Sache, da habe ich viel gelernt, auch über Respekt vor anderen Menschen, vor anderen Kulturen und anderen Religionen. Von daher hat mich der Iran doch, glaube ich, schon als Mensch gut weitergeprägt. Nee, sportlich muss ich sagen, eigentlich muss man fairerweise sagen, hat mich die Nationalmannschaft am meisten geprägt. Gerade die Zeit unter Vital Hein ist das, glaube ich, wo ich sportlich am meisten gelernt habe, wie man es richtig macht. Und ja, in der einen oder anderen Auslandsstation habe ich dann halt auch viel gelernt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Oder wie man von daher auch aus negativen Erlebnissen zieht man ja immer was für sich raus. Und ja, so die schönste Zeit war Polen, ganz eindeutig. Polen, da habe ich echt tollen Volleyball gespielt und eine tolle Liga erleben dürfen. Da war, glaube ich, auch so ein Sprung in meiner Leistung zu erkennen. Ja, aber tatsächlich am Ende muss man sagen, volleyballerisch zu dem, was ich jetzt geworden bin, habe ich eigentlich am meisten Vital Hein zu verdanken und der Nationalmannschaft.
Ich glaube, du kennst unseren Fragenkatalog, weil jetzt genau echt, würden wir zum Thema Nationalmannschaft tatsächlich überschwenken. Ja. Schön, dass du das selber einleitest. Ja. Vital Hein, große Persönlichkeit, die wir auch schon hier im Volley Talk begrüßen durften. Ich glaube, ganz spezieller Mensch, du hast schon gesagt, aber auch sehr, sehr viel gelernt. Wie blickt man denn auf so eine Zeit dann zurück? Ist es dann auch viel harte Arbeit oder hat man am Ende wirklich so die Fortschritte, die man letztendlich auch gemacht hat, dann eigentlich als positive Erinnerung im Kopf?
Was ich eigentlich am meisten im Kopf habe, ist, dass es halt unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also, was ja auch Vital immer betont, am Ende sollen die Spieler halt nicht zum Training kommen und irgendwie sagen, oh, heute spielen wir wieder 6 gegen 6, sondern eigentlich sollen die Spieler immer zum Training kommen und sagen so, oh, was könnte heute passieren, was gibt's heute Neues, was hat er sich heute wieder Neues ausgedacht, und so war es am Ende auch. Also, es war, wenn ich zurückblicke, hatte ich halt unheimlich viel Spaß. Es war halt unheimlich verspielt in den Trainingseinheiten. Dass am Ende natürlich auch harte Arbeit war, vergisst man immer schnell dabei, weil es einfach dieser Spaßfaktor und dieses Zocken einfach komplett überwogen hat. Und ja, einfach dieses teilweise unorthodoxe Trainingsmethoden da anzuwenden, das ist eigentlich so das, was viel Spaß gemacht hat. Und man muss am Ende sagen, es gab Sommer, die halt sehr, sehr langsam vergingen von der Zeit, weil es halt echt irgendwie, ja, immer wieder das Gleiche war oder ähnliche Trainings dann von Montag bis Freitag waren. Und bei Vital ging eigentlich immer die Zeit relativ schnell vorbei, was eigentlich auch wieder ein guter Indikator dafür ist, dass es einfach doch ja, sehr abwechslungsreich war und sehr viel Spaß gemacht hat, ja.
Ist es tatsächlich so, dass er ungern zweimal das gleiche Aufwärmspiel spielt? Ist er wirklich so kreativ und sucht sich immer wieder verschiedene Sachen?
Ja, nee, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, wir hatten immer Fanga Friday. Das ist halt, ein Spiel war immer freitags. Das, glaube ich, hat die Mannschaft eingefordert, dass wir da immer das gleiche Spiel spielen oder das gleiche Warm-up-Spiel spielen. Sonst war da immer Abwechslung drin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Vital euch mal seine Excel-Tabelle gezeigt hat, wo dann in 365 Zeilen da wirklich 365 verschiedene Spiele oder Spielformen fürs Erwärmen dann drinne stehen. Also auch der Mann ist unheimlich kreativ. Ja. Also der Mann ist unheimlich kreativ und ja, Stillstand hasst er halt auch wie die Pest, und von daher probiert er sich halt immer wieder neu zu erfinden, liest viel und probiert über den Weg halt, ja, sich neu zu inspirieren. Und ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch an diese Höllenwoche damals erinnern könnt, wo wir dann einfach irgendwie in der EM-Vorbereitung dann irgendwie im Wald übernachtet haben und dann verschiedene Sachen gemacht haben, verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt haben. Also so eine Sachen sind einfach irgendwie am Ende ja, immer toll, dass man sie so mitmacht, weil alleine kann das jeder für sich machen, aber dieses Gefühl auch irgendwie den ganzen Morgen lang nicht zu sprechen und trotzdem aber mit seinen Mitmenschen, mit seiner Mannschaft zu interagieren, aber wortlos, das sind immer so, ja, Sachen, die man halt für sich gerne machen kann, aber es ist halt immer was ganz Spezielles, wenn man es halt mit seinem Teamkameraden irgendwie teilen kann. Und das hat, glaube ich, auch die Mannschaft ganz gut zusammengeschweißt.
Ja, also diese Höllenwoche, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war schon komisch von außen, weil sich meinem Geist das irgendwie widerstrebt hat. Du musst in der Mannschaft eigentlich gut kommunizieren und dann machst du eine Woche, wo du deine Kommunikation so sehr einschränkst, irgendwie verbal. Also das war damals für mich als 19-Jährigen auch noch nicht so richtig greifbar, muss ich sagen.
Ja, selbst für uns. Also wir waren auch total überrascht damals, als er uns das präsentiert hat, seine Idee von der Höllenwoche. Und waren auch sehr skeptisch teilweise, aber wir haben das echt ganz gut durchgezogen. Ne? Und das Besondere an der Sache war ja, dass er im Prinzip uns nicht kontrolliert hat, im Sinne von, ihr dürft jetzt euer Handy nicht benutzen die ganze Woche lang oder so, aber er wird natürlich nicht in unser Zimmer reinkommen und uns checken, ob wir jetzt wirklich unser Handy aushaben oder so. Aber tatsächlich war es am Ende so, dass wir alle irgendwie uns daran gehalten haben. Ne? Und das ist halt auch irgendwie nicht selbstverständlich und hat halt gezeigt, dass er einen sehr großen Einfluss auf uns hatte und da auch sehr viel in uns bewegt hat. Und
Und am Ende war es
gute Zeit.
Am Ende war es auch unheimlich erfolgreich. Also angefangen mit der Olympia-Qualifikation 2012, dann WM-Bronze, was du miterlebt hast, in Polen auch noch. 2014 Gold bei den Europaspielen in Baku 2015. Also Vital Heinen hat da auch eine Ära geprägt. Wie weit ist denn die Nationalmannschaft von heute, wenn wir so den Schwenk so ein bisschen versuchen zu machen, von den Triumphen von damals entfernt und von der Klasse von damals vielleicht auch entfernt?
Gute Frage. Also ehrlich muss ich sagen, dass doch schon ein großer Umbruch stattgefunden hat in der Mannschaft und deswegen auch mein Kontakt eher sporadisch ist mit den einzelnen Spielern. Ich denke, das ist jetzt mit Andrea Gianni halt auch sehr, sehr qualifizierter Trainer und auch jemand, der die Mannschaft gut voranbringen kann. Es ist schwer zu vergleichen. Kann ich auch nicht so richtig sagen, aber ich denke, am Ende ist es so, dass vielleicht von den Einzelspielern man heute vielleicht sogar besser aufgestellt ist, dass man da doch auch in der Breite des Kaders deutlich, deutlich besser dasteht. Aber das ist jetzt auch reine Spekulation. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass halt so diese mannschaftliche Geschlossenheit bei uns ein sehr starker Faktor war und auch sehr wichtig war, um halt so sportlich erfolgreich zu sein. Ich kann das heute leider nicht einschätzen, ich würde jetzt mal die Vermutung aufstellen, dass das vielleicht bei uns ein bisschen besser war, als es heute ist. Aber wie gesagt, alle Angaben mit Gewähr.
Wie die Lottozahlen.
Genau.
Dirk, eine Frage würde ich trotzdem gerne mal stellen, weil ich mich das oft frage, wenn man selber in der Nationalmannschaft gespielt hat und man dann nicht mehr dabei ist, verfolgt man es trotzdem noch als Fan? Weil ich meine, ihr kennt euch alle auch untereinander, teilweise ja auch von den Ligaspielen. Verfolgt man das dann noch? Oder gerade auch du, der ja auch im Sommer sehr viele andere Dinge dann auch mit den Hauptstadtbietern etc. zu tun hat, verschwindet die Nationalmannschaft so ein bisschen aus dem Fokus?
Also ich verfolge schon die Nationalmannschaft und probiere auch, wenn ich Bildmaterial zu Gesicht bekomme, halt die Spiele dann auch live zu gucken. Aber das ist halt leider immer so ein bisschen das Problem, ne? Dass die Übertragungen nicht so häufig stattfinden und es ist immer schwer, da wirklich dann die Spiele live zu sehen. Aber natürlich verfolge ich die Nationalmannschaft und verfolge die Ergebnisse und fieber auch immer mit. Dass der sportliche Erfolg und nicht zurückkommt, aber dass er weiter passiert. Und von daher bin ich da mit dem Herzen immer noch dabei und wünsche den Jungs immer alles Gute für jedes Spiel.
Daniel hat es ja gerade eben schon so charmant angesprochen. Du bist ja Generation 29 plus. da macht man sich ja eventuell auch so ein bisschen Gedanken um weitere Standbeine. Ein Punkt bei dir ist ja auch das Beachen, was du vorantreibst, auch mit den Hauptstadtbeachern. Da haben wir uns gefragt, wie würde denn nach der sportlichen Karriere das Leben von Dirk Westphal aussehen? Wäre das eher so Funktionärs-Organisationsebene oder Trainerkarriere oder was ganz anderes?
Ja, ist immer schwierig, ne? Man hat jetzt über 15, 20 Jahre sehr viel gelernt im Volleyball und dann wäre es eigentlich eine Schande, wenn man das ganze Wissen und das ganze Know-how dann irgendwie über Bord schmeißt und sagt, ich werde jetzt Buchhalter. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, weiter im Volleyball aktiv zu sein und mein Wissen zu transferieren und ja auch interessanten Projekten weiterzuhelfen, dort erfolgreich zu sein und in der Volleyballwelt zu bestehen. Von daher, ja, Trainer, Funktionär, ja, eigentlich alles. Ich habe ein Studium in Wirtschaftswissenschaften. Von daher kenne ich mich ja auch mit der einen oder anderen Buchhaltungssoftware aus. Also es kann auch sein, dass ich da irgendwo, ja, ich, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig mir Gedanken darüber gemacht. Es ist vieles möglich und ich würde nichts ausschließen, aber irgendwie jetzt den kompletten Cut zu machen und zu sagen, ja, war schön Volleyball bis hier noch nicht weiter, glaube ich, wird nicht passieren.
Also er kennt sich mit Buchhaltungssoftware aus, das heißt, du kriegst nochmal einen privaten Anruf von mir und alle da draußen, wer da irgendwie Probleme hat, einmal bei Dirk Westphal melden bitte. Also du bist ein Sportler, der auch über den Tellerrand herausschaut und bist vor allen Dingen noch einer, der absoluter Vertreter ist, als mündiger Sportler auch aufzutreten. Und das ist mir schon relativ, oder was heißt früh aufgefallen, ich bin jünger als du und als ich angefangen habe, mich mit Volleyball zu beschäftigen, da warst du schon ein gestandener Volleyballer insofern. Aber als ich dann irgendwie das gemerkt habe, das sticht schon ein bisschen hervor aus der Masse, finde ich. Dass ein Sportler auch wirklich den Mund aufmacht, für seine Überzeugungen einsteht, auch wenn es vielleicht mal unangenehm ist. Wie wird das dann auch von offizieller Seite wahrgenommen, wenn du vielleicht auch mal eine unangenehme Wahrheit ansprichst?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, also es ist nett, dass du mich so beschreibst, aber ich war nicht immer ganz mündig, ne? Also je mehr man in irgendwelchen Abhängigkeiten dann verstrickt ist, desto unmündiger wird man. Und eigentlich erst so in den letzten Jahren, wo ich irgendwie nichts mehr zu verlieren habe und mir auch keiner mehr irgendwie ja, gegen das Bein pinkeln kann, kann man halt auch einfach mal klar und deutlich sagen, was man von einigen Sachen hält. Und ja, also klar war ich immer schon politisch, auch sportpolitisch. Aber klar muss man immer sich irgendwie doch dann aufpassen, was man sagt und wie man was sagt und dass man keinem zu nahe tritt. Ja, aber diese Mündigkeit ist jetzt so in den letzten Jahren, sag ich mal, wie gesagt, wo ich nichts mehr zu verlieren habe oder wo ich am Ende meiner Karriere bin, natürlich doch dann stärker in den Fokus getreten. Und ich denke, es ist wichtig, dass Sportler auch zu gewissen Themen Stellung beziehen, sei es zum sportpolitischen Themen, aber wie gesagt auch ja, gesellschaftlichen Themen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende hat man halt die Besonderheit oder hat man ja diese besondere Situation, dass man halt im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der eine Sportler ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber trotzdem steht man irgendwo im Fokus und kann halt für seine Überzeugung einstehen und ist halt ein Sprachrohr auch für seine Überzeugung. Und ja, von daher ist das meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, dass da Sportler sich immer mehr äußern und ihre Gedanken kundtun und dann auch teilweise mal ein Statement setzen. Ja.
Du hast gerade gesagt, so der Zeitpunkt war, dass man das dann auch mehr macht, wenn man weiß, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Was würdest du sagen, gab es da irgendwie einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, so jetzt, keine Ahnung, jetzt spiele ich nicht mehr Nationalmannschaft, jetzt kann ich auch mal was gegen den Verband sagen? Oder gab es jetzt nicht so diesen einen Punkt, wo man dann sagen kann, so ab jetzt möchte ich einfach für das einstehen, was ich glaube, was das Richtige für unseren Sport ist?
Ich so ähnlich ist das, ne? Also wie gesagt, wenn man halt aus dem Kader rausfliegt oder beziehungsweise dann, ich habe ja damals meine Karriere beendet in der Nationalmannschaft, das heißt dann, wenn man verzichtet auf seinen Kaderplatz, dann ist halt ja vieles möglich und kann dann vieles auch ungefiltert sagen. Ich denke, das war so ein Punkt, obwohl ich eigentlich immer relativ wenig gegen den Verband irgendwie auszusetzen habe, gerade im hallenvolleyballerischer Sicht. Im Beachvolleyball war das immer ein bisschen anders, obwohl ich da nie richtig im Kader war, aber gerade so was immer um die Techniker Beach Tour ging, habe ich dann schon auch meine Emotionen und meinen Senf dann da auch mal kundgetan und war auch nicht verlegen darum, meine Meinung hinterm Berg zu halten. Von daher muss man das schon sagen, ist das natürlich dann immer so ein Punkt, wenn keine Dritten dir irgendwie ja, schaden können, sag ich mal, oder Druckmittel haben, die irgendwie dann ja, Steine in den Weg zu legen, ist man natürlich ein bisschen offener und auch ein bisschen mündiger in dem Sinne, ja.
Du sprichst den Beachvolleyball schon an, wo du ja auch dann unterwegs warst die letzten Jahre auf der deutschen Tour und auch, nehme ich mal an, kommenden Sommer wieder zu sehen sein wirst auf den deutschen Tourrennen mittlerweile und spielen wirst. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, im Herbst deiner Karriere das nochmal ambitionierter anzugehen?
War immer so ein Traum von mir eigentlich am Ende. Ich finde, der Beachvolleyball hat halt das Schöne, dass es halt kein Ligasystem ist, dass man halt nicht irgendwie sagt, okay, wir Liga, jedes schlechte Spiel wirkt sich sofort auf die Tabelle aus. Und ja, wenn man irgendwie am Anfang der Saison den Start verschläft, ist die Saison schon so ein bisschen im Eimer. Und im Beachvolleyball ist halt das Schöne, dass man halt sich im Prinzip von jedem Turnier ja, hochspielen kann und dass die Ranglistentabelle im Prinzip ja, über den Haufen werfen kann. Und diese Turnierform, dieses jede Woche irgendwo an einem anderen Ort sein, dann auch mal ja, vielleicht international zu spielen, das hat für mich einen sehr, sehr großen Reiz. Und ja, ich denke, gerade dann, als die Verpflichtungen der Nationalmannschaft weggefallen sind, habe ich gesagt, okay, jetzt du willst dir am Ende nicht vorwerfen lassen, dass du in deiner Karriere nicht mal alles versucht hast. Und habe deswegen halt auch probiert, dann mit Max Berzin mir einen Partner zu suchen, der halt da die gleichen Interessen und die gleichen Ambitionen hat. Und ja, von daher haben wir dann uns letztes Jahr entschieden, dass wir probieren, weiter international zu spielen, und werden das wieder dieses Jahr probieren, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen dann tatsächlich möglich ist, aber durch die Welt oder auf jeden Fall durch Europa zu tingeln und da probieren, viele internationale Turniere mitzuspielen. Weil am Ende deutsche Tour spielen ist zwar nett, oder deutsche Touren spielen ist zwar nett, aber am Ende sieht man halt immer die gleichen Gesichter und kennt die Leute schon mittlerweile. Und für mich ist das immer spannend, neue Spieler kennenzulernen, neue Spielstile kennenzulernen, in der Kürze eines Spiels dann herauszufinden, wie man doch tatsächlich taktisch am besten gegen jemanden spielt. Das sind so Sachen, die ich ja ganz gerne lernen möchte. Das macht den Reiz auf jeden Fall aus, international zu spielen.
Könntest du dir vorstellen, dass die Sandkarriere auch länger geht als die Hallenkarriere? Markus Popp ist da ja ein Beispiel, der das auch so gemacht hat. Oder würdest du sagen, wenn mal Schluss mit Leistungssport, dann auf allen Ebenen?
Schwer zu sagen. Aber ich denke, dass auf jeden Fall das Modell, das Beachvolleyball immer ein bisschen länger gespielt werden kann, das durchaus realistischere ist. Einfach weil ja, Beachvolleyball ja doch die Saison ein bisschen kürzer ist, ne? Und auch von der man halt keine richtige Verpflichtung mit 12 anderen Spielern eingeht, ne? Sondern bei Beachvolleyball ist man halt nur einer Person oder zwei Personen irgendwie Rechenschaft schuldig. Das ist man selber und am Ende halt sein Partner. Und beim Hallenvolleyball muss man dann halt irgendwie 12 anderen Leuten irgendwie Rechenschaft ablegen. Und von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das Beachvolleyballspiel ein bisschen länger geht. Aber wie gesagt, am Ende will ich halt irgendwie in Würde noch Volleyball spielen, so will ich es mal sagen. Und wenn ich halt merke, es geht überhaupt nicht mehr oder die jungen Spieler werden alle doch deutlich besser und am Ende verliert man mehr, als dass man gewinnt, dann bin ich, glaube ich, auch der Letzte, der dann sagt, okay, passieren und nicht weiter. Und so soll es am Ende sein.
So, und zum Ende möchte ich noch einmal den Schwenk zum Pokalfinale machen. Du hast gesagt, man muss sich 12 Leuten gegenüber Rechenschaft ablegen. Das wird dann auch am 28.02. sein, da wird abgerechnet. Ich würde gerne von dir den Satz vervollständigt haben. Die Netzhoppers gewinnen den Pokal, weil...
Die Netzhoppers gewinnen den Pokal, weil ja, wir absolute Kämpferqualitäten haben und in den ersten 3 Spielen gezeigt haben, dass wir immer zurückkommen, auch wenn wir am Boden liegen, und das wird sich am Ende auszahlen.
Das ist doch mal eine Ansage. Dann sind wir gespannt und werden das natürlich kritisch beäugen, ob das dann auch so im Pokalfinale eintreten wird. Freuen uns auf jeden Fall sehr drauf.
Okay, super. Dann danke ich.
Ja, wir haben zu danken. Und dann jetzt wieder viel Spaß mit der Kinderbetreuung.
Okay. Danke euch.
Ja, danke für die
Tag
Zeit.
Noch und gerne.
Bis dann. Ciao. Und von den Männern im Pokalfinale wollen wir jetzt auch noch einen kurzen Schwenk zu den Frauen im Pokalfinale machen. SSC Palmberg-Schwerin gegen Potsdam heißt da das Duell. Wir haben alle gesagt, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Jetzt haben wir letzte Woche das Spiel gehabt im TV auf Sport1. Du hast kommentiert. Sag uns doch mal, was sind denn deine Erkenntnisse kurz vorab? Ich kann mich noch an den Post von der Volleyball-Bundesliga erinnern, dass die letzten 3 Spiele, glaube ich, über 5 Sätze gingen. Und so die Frage gestellt wurde, geht's jetzt wieder über 5? Ja, es ging definitiv wieder über 5. Glaubst du, dass genau das auch wieder im Pokalfinale passieren wird?
Ich glaube schon. Also vorweggenommen, ich war mir auch relativ sicher, ich habe mich vorher noch mit unserem Leiter der Sendung kurz besprochen und wir waren uns auch beide relativ einig, das gibt 5 Sätze. Und dann waren ja die 2 ersten Sätze für Potsdam zu, ich lohne es mal kurz zu dir rüber, zu 21 und zu 21 und dann war ja 6 Minuten Pause, haben uns kurz unterhalten. Dann meinten wir auch, vielleicht wären es ja doch 3 Sätze. Aber wurden es dann doch nicht. Und er meinte dann noch zu mir, ja, freu dich nicht zu früh, das geht noch über 5. Und so ist es dann auch gekommen, aber es war wirklich allerfeinste Werbung für den Sport und für das Pokalfinale letztendlich auch. Und ich glaube auch, dass wir das im Pokalfinale wieder sehen, weil beide Mannschaften, oder andersrum, ich glaube, dass Schwerin, wenn sie ihr Spiel spielen, vielleicht ein Ticken besser ist als Potsdam, aber Schwerin nicht so konstant ist. Und daran hängt sich so ein bisschen auf und Potsdam spielt auf einem unheimlich hohen Niveau, unheimlich konstant. Und das wenige Aussätze jetzt im Frühjahr gehabt, als sie so ein Formtief hatten, aber jetzt kommen sie so langsam wieder in diese Topform und deshalb glaube ich, dass das auch über 5 Sätze gehen kann im Pokalfinale und gehen wird, um mich direkt mal festzulegen.
Daran werde ich dich dann auch wieder messen, an dieser
Aussage.
Sehr
gerne, sehr gerne.
Am 4.3. kommt der neue Podcast dann raus nach dem Pokalfinale. Werde ich dir das alles nochmal aufs Brot schmieren.
Damit kann ich sehr gut leben.
Du hast angesprochen, 2-0 Führung für Potsdam. Ihr habt dann gesagt, so, ja, geht vielleicht doch über 3. Was war denn so ausschlaggebend, dass du nach den ersten 2 Sätzen jedenfalls dachtest, okay, Potsdam kann die tatsächlich, also was ja niemand glaubt, ne, dass so ein Topspiel auch so deutlich ausgeht, aber was war da so für dich nach den ersten 2 Sätzen so die Punkte von Potsdam, die dich da so positiv gestimmt haben, sage ich mal?
Ja, also auf Potsdamer Seite, um da anzufangen, sie haben wenig Fehler gemacht, haben unheimlich konstant ihren Sideout gespielt, was logischerweise im Volleyball wichtig ist. Und sie haben vor allen Dingen, und das ist für die Psyche ganz wichtig, nicht so lange gebraucht, um ihre Punkte zu erzielen. Wir hatten viele lange Ballwechsel, aber Potsdam hat es in der Tendenz eher geschafft, den Ball schneller auf den Boden zu bekommen oder halt an den Block des Gegners und dann den Punkt zu erzielen. Schwerin hat in den ersten beiden Sätzen unheimlich lange gebraucht für seine Punkte. Felix Kosowski hat gesagt, wir sind jetzt nicht die angriffsstärkste Mannschaft. Wir definieren uns über Block- und Feldabwehr und das haben sie auch gut gemacht, nur trotzdem musst du nachher Lösungen finden und deinen Punkt erzielen. Und da wirkte Schwerin so ein bisschen schläfrig, haben den Block nicht benutzt, der extrem hoch ist bei Potsdam, haben teilweise blind in den Block gekachelt, keine guten Lösungen gefunden, Zuspielabstimmung hat nicht hundertprozentig gepasst in den ersten beiden Sätzen, da waren immer wieder welche dabei, die sehr kurz waren, die ein bisschen schnell waren. Und das waren dann so kleine Stellräder, wo Felix Kozlowski dann, man konnte diese Entwicklung auch wirklich sehen, von Auszeit zu Auszeit immer genervter war von seinem Team. Es fing ruhig an und dann immer, ey Leute, wacht doch mal auf, spielt doch mal Volleyball. Und Potsdam hat das eben geschickt für sich genutzt, hat gute Lösungen gefunden, gute Zuspielleistung von Jennifer Nogueras, die wir ja leider im Pokalfinale nicht sehen werden, sondern da wird dann wieder Anatemi Takagui spielen. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Aber die hat das ganz gut verstanden, ihre Spielerinnen einzusetzen, hat relativ schnell verstanden, wer hat heute einen guten Tag, wer hat nicht so einen guten Tag, hat viel über Außen gespielt, weil die Mitten natürlich Riesenstärke bei Potsdam, aber mit Marie Schölzel und mit Lauren Barfield auf der anderen Seite natürlich auch enorme Gegnerinnen da haben. Also bindest du die lieber über deine Mitten und spielst über Außen und Diagonal und hast dann natürlich im Idealfall 1,5 Blocks gegen dich, in Anführungsstrichen, mit einer fliegenden Blockerin, die noch kommt und die kannst du gut anschlagen. Und das hat sie wirklich geschickt gemacht und so hat man sich in Anführungsstrichen der eigenen Stärke beraubt, um gleichzeitig eine größere Stärke wieder zu schaffen auf Außen und Diagonal.
Glaubst du, es könnte ein Problem werden, dass Felix Kozlowski eigentlich immer mit der gleichen 6 spielen muss?
Ja, also es ist natürlich extrem anstrengend. Also gerade wenn wir auf die Außenposition schauen, da steht eine Lina Alsmeier, die ist 20. Die hat ein enormes Pensum dieses Jahr und das ist wirklich vom USC Münster als Nachwuchstalent zu kommen, zu Schwerin und Leistungsträger zu sein. Das ist schon ein Schritt. Plus dann halt Greta Schakmari, die das gewohnt ist oder gewohnt sein sollte. Natürlich sind die bis zum gewissen Punkt überspielt. Was Schwerin, glaube ich, auch einen Strich durch die Rechnung macht, die hatten 2-mal Quarantäne und Felix Kozlowski hat gesagt, da muss man sich auch eine Vorstellung machen, wenn die nicht trainieren über einen bestimmten Zeitraum, dann brauchst du pro Tag, den du nicht richtig trainierst, brauchst du 2, um das wieder aufzubauen.
So geht's mir mein ganzes Leben schon.
So, genau. Und ich mache diese selbst auferlegte Sportquarantäne ja schon länger als Corona. Das nur so nebenbei. Aber das dauert unheimlich lange, wieder Substanz aufzubauen. Gleichzeitig bist du aber in diesem Spielrhythmus, hast die Champions League und musst pam, pam, pam alle 2 Tage irgendwie gefühlt da sein. Und dann bleibt dir gar nicht die Chance, dich zu erholen und gleichzeitig das sportlich hohe Level zu halten. Und das ist die Herausforderung, die Schwerin hat, weil, und das hat, das wurde ja auch vor der Saison relativ deutlich in der Art und Weise, wie man die Verpflichtungen getätigt hat, dass man sich eben nicht gesagt hat, wir bauen Kader mit 12 gleichwertigen Spielerinnen, sondern wir haben unsere Starting Six, wir setzen da schon auf junge Spielerinnen, Alsmeier, Schölzel, die schon ewig da ist, also die könnte auch 30 sein und ich würde es glauben, weil die schon ewig lang da spielt, und holt dann eine Romy Jatzko dazu oder holt sie wieder zurück letztendlich als Backup. Ganz interessante Spielerin wie Taylor August, die gekommen ist, dann aus Griechenland, die wir aus Aachen kennen. Aber es ist jetzt nicht so die klassische Schweriner Mannschaft von vor 2 Jahren, wo wirklich Top-Leute doppelt besetzt auf den Positionen sind. Und natürlich kann das zum Problematik werden. Da ist Potsdam in der Breite gleichmäßiger besetzt.
Wenn wir mal auf Potsdam gucken, du hast es schon angesprochen, sie hatten nachverpflichtet auf der Zuspielposition. Die Spielerin darf nicht spielen, wenn sie nicht vorher schon im DVV-Pokal eingesetzt wurde. Das ist ja jetzt auch der Fall. Findest du, dass sie in den Spielen jetzt gegen Stuttgart und gegen Straubing, die sie vorm Pokalfinale noch haben, dann auch mit dem Personal spielen sollten, das letztendlich dann auch im Pokalfinale spielen kann, um da irgendwie sich einzuspielen? Oder glaubst du, dass das tatsächlich gar keinen großen Unterschied macht?
Also es macht einen Riesenunterschied, weil zum einen jede Zuspielerin ist ein bisschen anders. Nogueras spielt noch einen Ticken schneller als Anna Thiemi. Und das macht natürlich einen Unterschied im Spiel. Es ist ein ganz schwieriger Balanceakt, den man jetzt gehen muss quasi in Potsdam. Die haben natürlich auch gesagt, die offiziellen, Anna Thiemi, Takagui wird ihre Spielpraxis bekommen, weil die muss ja auch ihren Spielrhythmus kriegen. Es bringt ja nichts, wenn sie nur trainiert, dann wird sie ins Pokalfinale geworfen, soll einmal da am besten den Pokal mit nach Hause nehmen und dann eine Woche später geht es zurück in die Heimat nach Brasilien. Das ist ja Nonsens. Also die muss ihre Spielpraxis bekommen. Auf der anderen Seite, die beiden Spiele, die noch anstehen, ich habe es nicht genau im Kopf, Straubing müsste eine Partie sein.
Ja, erst zu Hause gegen Stuttgart und dann in Straubing.
Genau. Zu Hause gegen Stuttgart extrem schwer. Auswärts in Straubing sind sie zu Hause im Hinspiel schon enorm gestrauchelt. mit 3-0. Oh ja, witzig. Und gleichzeitig geht es ja in der Tabelle auch noch was um was. Da ist es super eng für Potsdam und es ist natürlich nicht unwichtig, da eine entsprechende Ausgangsposition sich zu schaffen. Und das ist natürlich ein unheimlicher Balanceakt. Wie schaffe ich es, diese beiden Ziele miteinander zu vereinen, zu sagen, ich will eine eingespielte Mannschaft fürs Pokalfinale und ich will gleichzeitig in der Liga meine Position festigen und ausbauen. Was heißt, Anna Thiemi Takagui soll ihre Einsätze bekommen von offizieller Seite, aber es wird nicht einfach sein, die wirklich geregelt hinzubekommen, weil es bringt natürlich auch nichts, eine Nogueras jetzt wieder 2 Spiele rauszunehmen und dann danach wieder reinzuwerfen. Du musst beide irgendwie in einen Spielrhythmus bringen. Und das ist bei Zuspielerinnen, wenn sie nicht durchspielen, sowieso schwierig.
Also tippst du drauf, dass sie gegen Stuttgart vielleicht eher mit Nogueras spielen und gegen Straubing?
Das wäre mein Call, ja.
Okay, auch damit werde ich dich dann konfrontieren. Es ist auf jeden Fall super spannend, gerade diese Regelung, dass Spieler, die bisher nicht im Pokal im Einsatz waren, dann auch im Pokalfinale nicht spielen dürfen. Mhm. Da gibt es auch bei den Frankfurtern, gibt es ja auch Spieler, wo wir das beobachten werden.
Stimmt.
Das ist natürlich dann auch schwierig, irgendwie sich darauf einzustellen in den Spielen vorher. Ich finde es super spannend, weil am Ende hast du ja eigentlich einen kleineren Kader dann fürs Pokalfinale.
Definitiv,
ja. Was eigentlich so dein Spiel des Jahres letztendlich ist. Also total spannend. Du hast es angesprochen, das Spiel gegen Schwerin-Potsdam, das verspricht wirklich hochkarätig zu werden, dann auch im Pokalfinale am 28. Februar. Ab 14.15 Uhr sind wir da live auf Sport 1 dabei. Es gibt im Vorfeld schon auf dem YouTube-Kanal eine Show. Erzähl du doch mal kurz, was es da gibt. Ich glaube, da hast du irgendwas mit zu tun.
Ich habe da irgendwas mit zu tun. Ja, auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Volleyballverbandes wird es einen Warm-up sozusagen geben. Es ist noch nicht kommuniziert, deshalb möchte ich das dem Verband nicht vorwegnehmen, wer dann auch da zu Gast sein wird. Es wird 2 Gäste geben.
Aber auf jeden Fall, es wird ein großer Volleyball-Nachmittag.
Es wird ein großer Volleyball-Nachmittag. Wir starten um 13 Uhr. Ich darf das Ganze produzieren und moderieren.
Habe ich schon wieder was verplappert.
Und das ist alles gut. Aber es wird ein großer Volleyball-Nachmittag. Und wir freuen uns sehr, dieses Warm-up dann da zu machen und dann hinzuführen auf die Übertragung. Und dann haben wir über die Kanäle verteilt von 13 Uhr, ich glaube, bis hinten raus. Wie lange ist der
Sendeslot? Ja, schauen wir mal, bis wie lange die Männer spielen.
Je nachdem, wie lange die Männer spielen. Dann haben wir da 6 Stunden Volleyballstrecke, mehr oder weniger am Stück. Das ist doch großartig. Also das ist doch wirklich cool.
Also darauf freuen wir uns. Tut mir leid, falls ich jetzt hier irgendwas schon vorweggenommen habe, aber ich bin schon so heiß auf dieses Pokalfinale. Ich freue mich tierisch darauf und euch ein bisschen dieses Feeling dann auch über die Fernseher nach Hause zu bringen. Apropos Feeling, ganz unterschiedliche Gefühlslage in der Champions League, die wir in der letzten Woche anschauen durften. Auch da warst du im Einsatz gewesen. Teilweise, fangen wir mal mit den Frauen an, verstörende Bilder, muss man ja schon fast sagen.
Definitiv.
Wenn man sich überlegt, dass Zuschauer auf einmal zugelassen waren und das, wo die Zahlen dann noch enorm hoch waren. Wir haben alle uns gefreut, Irre. Luisa Lippmann eventuell zu sehen. Das haben wir leider auch nicht gemacht.
Ja.
Also Champions League ist gerade irgendwie so eine gemischte Gefühlslage in Deutschland allgemein, glaube ich, gewesen.
Ja, also irre auf allen Ebenen. Man muss bei Stuttgart, also es geht dann um die Vorrundengruppe der Stuttgarterinnen in Kaliningrad, man muss da noch viel früher anfangen, weil die Reise von denen, das war ja auch eine Odyssee, da mussten Grenzen zu Fuß überquert werden, damit man diese Reise überhaupt machen konnte, weil entsprechende Flüge nicht gingen. Genaue Hintergründe kenne ich auch nicht, aber es wurden Grenzen auf jeden Fall zu Fuß überschritten bei klirrender Kälte und Schnee und hast du nicht gesehen. Ich bin kein Sportwissenschaftler, dürfte für den Körper in Vorbereitung auf einen 3-Tages-Marathon nicht allzu optimal sein. Dann kommt man da an in Kaliningrad. Man wusste als Allianz MTV Stuttgart nicht, dass mit Fans gespielt werden wird in diesem Vorrundenturnier in Kaliningrad. Man war darüber nicht informiert. Kommt da an, fällt natürlich aus allen Wolken, fühlt sich nicht sicher, weil man in Russland, nein, das ist zu verallgemeinert, weil ein Teil der Zuschauer offensichtlich nicht begriffen hat oder nicht begriffen wollte, dass ein Mund-Nasen-Schutz auch zur Bedeckung eben dieser beiden Körperöffnungen gedacht ist und dass dann ja so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, ein potenzielles Schutzkonzept, das zumindest am Platz der Mund-Nasen-Schutz getragen werden soll. Und man fühlte sich in Stuttgart eigentlich nicht sicher. Kim Renkema schrieb mir dann irgendwie, es fühlt sich sinngemäß, es fühlt sich so an, als gäbe es hier Corona nicht, als hätte es nie gegeben. Man sieht im Fanblock stehen Leute eng gedrängt beieinander. Das ist total wild und da würde ich mich auch nicht sicher fühlen als Spieler und Spielerin. Dann im ersten Spiel bringt Stuttgart aber eine Leistung mit Crystal Rivers, die in einem Satz völlig absurde 17 Punkte erzielt. Das ist Irrsinn der allerhöchsten Ebene. Also da war so viel drin in diesem Champions-League-Wochenende, aber es bleibt natürlich, und ich glaube, das war auch mein erster Wutanfall, den ich irgendwie on-air in einem Live-Spiel hatte. Ich bin auch echt sauer geworden, habe dann eine Minute Monolog gehalten, auch was für ein schwachsinniger, ja, denkt euch das entsprechende Wort, was dann da reinkommt, da gerade abläuft, und bin da wirklich so auch aus allen Wolken gefallen, in Anführungsstrichen, weil es ja ein vermeintliches Konzept zum Schutz der Spielerinnen und Spieler gibt von der CEV. Das habe ich in diesem Fall ja nicht erkannt. Also das ist mir, und wir haben ja auch schon bei den Turnieren in Italien gesehen, bei den Frauen, wo dann auf einmal Schweriner Spielerinnen und die halbe polnische Mannschaft und sonst was infiziert sind und waren, wo man auch relativ schnell, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, gemerkt hat, okay, dieses Schutzkonzept, das funktioniert auch nur bedingt, da muss man vielleicht nochmal nachbessern. Und dann spielen ist gut und spielen ist wichtig, aber der Schutz des Menschen und der Spielerinnen und Spieler sollte immer über dem Wettkampf stehen, trotz allem. Und bitter für Lukas Kamper und Vigel, die konnten auch nicht spielen, die haben dann das erste Vorrundenturnier abgesagt und das zweite auch. Ist dann halt so, aber das ist, die Gesundheit geht immer vor und da hat man nicht immer das Gefühl gehabt, in dieser Volleyball-Champions-League-Saison, dass das bei allen Beteiligten, ob es jetzt Verband war oder ob es Gastgeber war, der Fall war, dass dieses Gedankengut so auch gehandhabt wurde.
Letztendlich ist das Riesenproblem, die verschiedenen Auffassungen. Für viele ist es halt auch, möchte ich mich dem Risiko aussetzen? Ich habe daheim auch einen Liga-Alltag, den ich bestreiten möchte. Es gibt Mannschaften, die bereiten sich auf Pokalfinals vor. Stell dir mal vor, Worst-Case-Szenario, eine Mannschaft, die im Pokalfinale ist, infiziert sich bei sowas.
Ja, Katastrophe.
Das wäre ja wirklich eine Katastrophe. Und eine Katastrophe war es ja letztendlich zum Beispiel auch für VfB Friedrichshafen.
Ja, definitiv.
Die sich einfach in einer normalen Alltagssituation, was man nicht vergessen darf, man auch sich Corona einfangen kann und somit ihr Heimturnier absagen mussten.
Ja.
Das, worauf man sich so gefreut hat. Ich glaube, Thilo Spät-Westerholt hat irgendwie gesagt, das spricht ihnen das Herz.
Zu Recht, also das tut wirklich weh.
Aber es konnte letztendlich einfach nicht gespielt werden und die Gesundheit letztendlich aller ging vor. Du kannst ja auch nicht nur mit einem Rumpfkader dann vielleicht noch antreten und hoffen, dass die dann sich vielleicht nicht noch nachher auch noch als positiv erweisen. Also Friedrichshafen war so ein bisschen da der kleine Schocker aus deutscher Sicht, dass sie da ihr Heimturnier abgesagt haben. Die Spiele haben stattgefunden in der Messehalle, aber wie gesagt, ohne die deutsche Beteiligung. Und ich glaube, das war ein ganz bitterer Moment für die Häfler.
Unfassbar. Also das hat mir auch wirklich leid getan. Man kann es natürlich spekulieren, wo es herkommt, wo es nicht herkommt. Wir haben da auch unsere Ideen. Es ist nicht zielführend. Es kann passieren. Es kann jeden erwischen.
Das ist ja genau der Punkt. Es kann ja jeden überall erwischen.
Definitiv.
Und auch die Leistungssportler sind davor leider nicht bewahrt.
Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben nachgefragt heute vor Aufnahme. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute Dienstag, dem 16. Februar auf. Das heißt, bis zur Ausstrahlung Donnerstag kann es sein, dass sich Teile des Gesagten jetzt nochmal überholen. Aber Stand jetzt. Es ist so, dass die betroffenen Spieler und Trainer sich halbwegs jetzt durchmanövrieren durch ihre Infektion, aber dass auch ein Spieler tatsächlich ins Krankenhaus musste. Nicht mit Beatmung und Todesangst, aber mit einem durchaus schwereren Verlauf. So, und das zeigt auch wieder, auch als Topsportler ist man nicht davor gefeit. Wir wissen auch aus anderen Standorten, dass die Verläufe nicht immer nur mild und entspannt waren, sondern dass es da auch fiesere Verläufe gab und härtere Verläufe gab, die dann auch Nachwirkungen hatten und vielleicht auch längere Nachwirkungen noch haben. Und auch bei Friedrichshafen sind es eben 1-2 Akteure, die ordentlich zu kämpfen haben mit dem Virus. Und das ist nicht ohne. Und abgesehen davon ist es natürlich bitter. Du spielst diese Champions-League-Saison, du spielst ein riesen Vorrundenturnier in Trentino im Dezember und hast dann nicht die Chance, das umzumünzen, als potenziell einer der besseren Gruppenzweiten dann in ein Viertelfinale einzuziehen. Vor heimischem Publikum, wollte ich gerade sagen. Aber das funktioniert nicht.
Du meintest Gruppendritten?
Nee, Gruppenzweiten. Das ist ja dieses komische System, fünf Gruppen, die Gruppenersten kommen weiter und die drei besten Gruppenzweiten, damit man ein Viertelfinale hat. Okay. Also auch da wieder Spielsystem.
Dann bin ich, okay. Heute bin ich irgendwie neben
der Spur. Alles gut. Es ist auch ein etwas komplizierteres Spielsystem. Was will man machen?
Du sprichst es ja eigentlich an, eine schöne Überleitung eigentlich. Berlin hat es genau auf diesem Weg geschafft, sich zu qualifizieren fürs Viertelfinale, um vielleicht abschließend noch mit etwas Positivem aus der deutschen Volleyball-Szene aufzuhören. Friedrichshafen wünschen wir natürlich das Beste, auch das TV-Spiel, das ansteht bei Sport 1, hängt ja noch ein bisschen in der Luft, ob das dann alles so stattfinden kann. Man muss ja auch ganz klar sagen, also es wurde ja auch kommuniziert, der Trainerstab bei Friedrichshafen ist ja infiziert. Ja. Momentan hätten sie da keinen Trainer an der Seitenlinie. Ja,
ab morgen dürfen sie wohl wieder trainieren statt jetzt, also ab Mittwoch ohne Trainer. Wird auch spannend. Sie hätten genug Profis, um ein Spiel zu spielen und müssen dann im Zweifel den Kader in irgendeiner Form dann auffüllen noch bis Samstag. Vielleicht das Comeback von Thilo Spät-Westerholz. Wer weiß.
Wir rufen es mal herbei. Ja. Aber genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Berlin. Die, also unter den besten 8, jetzt wo ich ja gelernt habe, wie man auch weiterkommt in der Champions League, stehen und da auf Trentino treffen. Ich meine, die Lose waren alle schwer.
Ja, das stimmt. Also die Lose wären alle fies gewesen. Es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Es kommen ein paar Leute, die schon bei Berlin waren, kommen wieder zurück. Lisinac zum Beispiel, der bei Trentino spielt, mit der Rückkehr nach Berlin oder zumindest gegen den alten Verein. Und Trentino ist einfach eine geile Mannschaft. Also ich könnte mich jetzt riesig freuen über die Zuspiel-Diagonalachse mit Gianelli und Abdelaziz. Dann einen riesen Mittelblock mit Lisinac und Podras Kanin. Also ich kann sie jetzt alle aufzählen, aber es wird sensationell. Ich freue mich schon jetzt drauf. Und mal gucken. Es hätte sicherlich schwerere Lose gegeben, aber auch Berlin ganz klarer Underdog gegen Trentino. Absolut. Generell, also auch krass zu sehen, ne? Die italienischen Vereine alle weiter. Modena, Trentino, Civitanova, Perugia, alle weiter. Also im Zweifel spielen die das unter sich aus. Vielleicht kann Kasan noch ein bisschen mitmischen.
Können ja dann vielleicht ein Turnier in Italien machen.
Ja, mal gucken.
So, damit würde ich sagen, beschließen wir das Thema. Champions League erstmal Haken dran. Berlin als einziger deutscher Vertreter ist noch im Rennen. Das werden wir natürlich verfolgen. Und gegen Berlin müssen die Netzhoppers auch noch ran. Vor dem Pokalfinale. Können Sie sich schon mal...
Schöne Bewährungsprobe.
Können Sie mal noch mal gucken, was noch in Ihnen steckt an Körnern. Also, wir freuen uns drauf. 28. Februar, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt.
Möglich,
aber da 14.15 Uhr, Sport 1, Pokalfinale. Wir freuen uns auf zwei hochspannende Spiele. Wir freuen uns auf einen neuen Pokalsieger bei den Männern. Das wird super spannend, ob Frankfurt oder die Netzhoppers sich da eintragen können. Und damit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet ein.
Definitiv, es wird sich lohnen.
Und ansonsten, Daniel, du darfst heute die Sendung zumachen.
Ich darf die Sendung zumachen, ja. Seid dabei, wir freuen uns alle sehr auf das Pokalfinale. Ansonsten bleibt gesund. Auch in dieser Folge merkt man, das Thema Pandemie geht nicht an uns vorbei, wie auch in diesen Zeiten. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und dann werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben. Mit viel gutem Volleyball, hoffentlich. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Kurzer Einwurf noch hier aus dem Homeoffice von meiner Seite. Heute Mittwoch steht nun endgültig fest, dass das TV-Spiel zwischen den United Volleys Frankfurt und dem VfB Friedrichshafen so nicht stattfinden wird. Wir haben es schon befürchtet, wir haben allerdings schon einen Tag früher aufgenommen, deshalb nur per Abbinder sozusagen hier von mir die kleine Info. Es wird aber ein Ersatzspiel geben mit den Power Volleys Düren, die Bisons aus Bühl empfangen. Das Ganze gibt es direkt im Anschluss an das Spiel des Dresdner SC gegen den VC Wiesbaden. Samstag 16.25 Uhr geht das los, 18.30 Uhr dann die Männer der Schöpfung. Also leider nicht der VfB Friedrichshafen und die United Volleys Frankfurt, dafür aber ein Ersatzspiel. Also Volleyball-Inhalte gibt es weiter satt bei uns bei Sport1. Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei.